Ich würde gerne heute mit euch einen Text lesen aus dem Markus-Evangelium. Markus-Evangelium, könnt ihr aufschlagen, wenn ihr möchtet. Markus 10 und dort die Verse 46 bis 52. Markus 10, 46 bis 52. Da geht es natürlich um Jesus und seine Freunde, die Jünger. Und da heißt es bei mir in der Elberfelder Bibel in Vers 46: Und sie kommen nach Jericho. Und als er, Jesus und seine Jünger und eine große Volksmenge aus Jericho hinausgingen, saß der Sohn des Timäus, Bartimäus, das heißt Sohn des Timäus, ein blinder Bettler am Weg. Und als er hörte, dass es Jesus der Nazarener sei, fing er an zu schreien und zu sagen: Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner. Und viele bedrohten ihn, dass er schweigen sollte. Er aber schrie umso mehr: Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sagte: Ruft ihn. Und sie rufen den Blinden und sagen zu ihm: Sei guten Mutes, steh auf, er ruft dich. Er aber warf sein Gewand ab, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete ihm und sprach: Was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde aber sprach zu ihm: Rabuni, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm: Geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach auf dem Weg. Eigentlich eine ganz harmlose Geschichte, oder? Nein, sehr gut, sehr gut. Ihr denkt mit, Wahnsinn. Aber es ist so eine Heilungsgeschichte, die einem vielleicht bekannt vorkommt. Wir haben ja viele Heilungsgeschichten von Jesus in der Bibel. Das ist hier so einer der typischen Verdächtigen, entweder ein Blinder, ein Gelähmter oder ein Besessener. Das sind so die drei gefühlt immer, die da auftauchen, finde ich, meistens. Und Bartimäus ist ein Blinder. Er kann nicht sehen. Jesus ist in der Gegend, Bartimäus bekommt das mit und er bittet um Hilfe, sage ich jetzt mal ganz einfach. Jesus heilt Bartimäus, er kann wieder sehen und alle sind glücklich. Fertig. Oder? So ungefähr, vielleicht, ja, nein. Man könnte es so abtun und sagen: Ja, Heilungsgeschichte, bekannt, kenne ich schon, was soll es? Aber vielleicht geht es dir wie mir und du sagst so: Naja, ich fand das gar nicht so ohne. Ich fand das schon eine spannende Geschichte, schon so ein paar Ecken und Kanten dran und so Sachen, wo ich irgendwie aufgemerkt habe vielleicht, ja. So geht es mir jedenfalls. Ich würde gerne mit euch ein bisschen genauer hinschauen in diese Geschichte. Da ist Jesus unterwegs mit seinen Jüngern und vielen anderen Leuten. Und dann ist da dieser Bartimäus, der um Hilfe ruft und sagt: Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner. Und dann kommt Vers 48. Und da heißt es: Und viele bedrohten ihn, dass er schweigen sollte. Er aber schrie umso mehr: Sohn Davids, erbarme dich meiner. Seltsam, oder? Komische Situation, finde ich. Da ist ein Mensch, der Hilfe braucht, der um Hilfe ruft, nach Jesus ruft. Und die Leute, die mit Jesus unterwegs sind, die stört das. Die finden das nicht gut. Hör mal auf, hier rumzuschreien. Hör mal bitte auf, um Hilfe zu bitten. Was soll dir Jesus denn helfen können? Ja, okay. Sie sollten es besser wissen. Aber da ist dieser Mensch, der braucht Hilfe und die Leute sagen: Nein, hör auf. Und sie sagen nicht nur, das nervt und das stört meinen Gottesdienst oder sowas, sondern sie sagen: Halt den Mund. Sie legen sich mit ihm an, sie feinden ihn an, sie bedrohen ihn sogar. Bestimmt haben sie gute Beweggründe, denke ich mir. Die werden vielleicht sagen: Ich würde gerne einfach mit Jesus spazieren gehen, gerade ist gerade schönes Wetter, es wäre angenehmer, wenn es leise wäre und keiner rumschreit. Oder vielleicht sagen sie: Ich konzentriere mich gerade auf die Predigt, die Jesus gerade hält. Das ist gerade so wichtig für mein geistliches Leben, ich möchte es hören. Und das ist jetzt dieses Geschrei: Heilungen sind nachher, jetzt ist gerade Redezeit von Jesus. Ja? Vielleicht das. Oder sie sagen: Ich bin jetzt schon in der zweiten Reihe angekommen und ich habe auch ein Anliegen und jetzt drängelt sich da einer vor. Nee, nicht mit mir, nicht heute. Ich habe auch gewartet. Ich weiß nicht genau, was die Leute beschäftigt hat, was ihre Gründe waren, aber wenn ich mir das so auf der Zunge zergehen lasse, die Situation, dann denke ich so, das ist eigentlich traurig, eigentlich echt schlimm, dass das da passiert. Dass Menschen, die nah bei Jesus sind, die ihm nachfolgen, vielleicht schon lange, vielleicht erst seit Kurzem, dass die sagen: Wir wollen nicht, dass hier einer um Hilfe schreit. Wir wollen den Hilfsbedürftigen hier nicht haben, wir grenzen ihn aus. Das ist eigentlich verkehrte Welt. Die haben scheinbar nicht viel verstanden von dem, was Jesus gesagt hat. Und dass Jesus stehen bleibt, da wird sie noch endlich klar. Dann merken sie das. Dann heißt es nämlich im nächsten Vers, Jesus blieb stehen, sagt, ruft ihn. Ne? Dann rufen sie ihn und sagen, sei guten Mutes, steh auf, er ruft dich, hey, alles cool. Gerade eben noch so, halt den Mund, sei leise. Und jetzt so, alles super, komm, der Meister hat dich gerufen, schön, dass du da bist. Ja, komm rein, da ist ein Platz für dich. Genau, ne? Wir lieben Fremde, ja, ist alles gut. Ja. Kommt euch das bekannt vor so ein bisschen? Ich weiß nicht, hoffe nicht so sehr. Aber ertappt vielleicht ein bisschen. Ne? Geht mir jedenfalls auch so manchmal. Steht nicht da, ob es die gleichen Leute waren, aber da wird nicht näher drauf eingegangen. Also es kann gut sein, dass sie da doch dann spontan umgedacht haben, sage ich mal, ja, und gemerkt haben, ups, war nicht so optimal, was wir gemacht haben. Aber während ich so vielleicht ganz einfach sagen kann, ja, diese blöden Leute damals waren immer böse, das war ja klar, merke ich so, ja, wie ist das bei mir eigentlich? In meinem Gottesdienst, in meiner Andachtszeit, in meinem Miteinander mit Jesus, mit anderen Menschen. Wie geht es mir da? Und dann ertappe ich mich, wie ich auf meinem Stuhl sitze und denke so, oh, jetzt gerade so eine schöne Lobpreiszeit. Jetzt muss dieses Kind gerade jetzt schreien. Echt jetzt? Ja. Musst du gerade jetzt reinkommen durch die Tür und die so zuknallen lassen, weil gerade Wind ist oder so? Musst du jetzt gerade einen Kaffee dir holen, keine Ahnung was? Ja? Also warum störst du mich gerade in meiner Andacht, in meinem Lobpreis? Ja? Oder ich halte gerade eine Predigt, ja, und dann unterbricht mich irgendwer. Warum? Ja, wie kann das nur sein? Und das ist nicht so angenehm, ist nicht so schön. Aber weiß ich, wer da vielleicht gerade um Hilfe von Jesus ruft in dem Moment? Wer weiß, warum die Person zu spät gekommen ist? Ich weiß es nicht. Wer weiß, warum das Kind gerade schreit, was es gerade braucht? Aber gerade dann, wenn ich am liebsten aufstehen würde und sagen würde, Ruhe jetzt! Hört auf, will ich mich an die Geschichte erinnern und sagen, hey, warte mal, Jesus hat anders reagiert. Ihn scheint das gar nicht zu stören. Er sagt, holt ihn her, ist okay. Jesus tut das Richtige, das Gute, das Liebevolle. Er sieht den Menschen, das finde ich klasse. Und wenn ich in meinem Gottesdienst oder so gestört mich fühle vielleicht oder andere Dinge erlebe, die ich nicht so angenehm gerade finde, dann will ich mich fragen, was würde Jesus tun? Und vielleicht den Menschen sehen, das Kind sehen, den zu spät Kommer sehen, den Störer sehen, was eigentlich dahinter steckt. Damit will ich nicht sagen, dass jetzt alle anfangen, so rumzuschreien, Fußball zu spielen, der Predigt gerade, ich möchte, dass ihr mir zuhört, das ist mir schon wichtig irgendwie, genau. Ja. Aber ich will sagen, bevor wir uns stören lassen und ärgern, lasst uns auf Jesus schauen. Und wenn ich mir das bewusst mache, wie Jesus so gehandelt hat, dann merke ich, wann immer er mit Menschen zusammen war, dann ging es auch um die Menschen für ihn. Dann waren die wichtig und im Mittelpunkt für ihn. Und wenn wir Gottesdienst zum Beispiel feiern, dann sind wir zusammen und es geht da auch um die Menschen. Es geht natürlich um Gott, aber auch um uns, um die Gäste, die kommen, um jeden Einzelnen hier. Und nicht nur um meine persönliche geistliche Befindlichkeit, wie ich mich gerade alleine mit Gott fühle oder sowas. Wenn Jesus so richtig Quality Time mit dem Vater haben wollte, ist er alleine auf den Berg gegangen oder aus dem See rausgefahren mit seinen engsten Freunden oder in irgendeinen Garten gelaufen. Aber im Gottesdienst, da ist Raum für die anderen auch, für die Menschen. Ich möchte bei den nächsten Störungen fragen, was würde Jesus tun, statt mich zu ärgern? Okay, das zu den Leuten in der Geschichte. Das wollte ich gerne klären, weil mir das so aufgefallen ist und ich es irgendwie so komisch fand. Aber das ist nicht die einzige Stelle in dieser Heilungsgeschichte, die mir irgendwie so auffällt. Man kann da tausend Sachen dazu sagen und ganz viele Sachen rausziehen aus dieser Geschichte, aus allen Geschichten der Bibel. Aber ein anderer Punkt, der mir hier so aufgefallen ist beim Lesen, ist, was Jesus zu Bartimäus sagt, nachdem er ihn zu sich gerufen hat. Da sagt Jesus zu ihm im Vers 51, was willst du, dass ich dir tun soll? Und der Blinde sagt, Rabuni, dass ich sehend werde. Was willst du, dass ich dir tun soll? Irgendwie eine komische Frage von Jesus, finde ich. Warum fragt er das? Ist das nicht offensichtlich? Ich meine, der Mann ist blind. Jesus ist Wundertäter, Wunderheiler. Was könnte der Mann von ihm wollen? Ein Sandwich. Heilung wahrscheinlich. Okay, es gab wahrscheinlich noch keine Blindenbinden hier so mit gelb und schwarzen Punkten drauf. Auch wahrscheinlich hat er keinen Blindenhund gehabt, der Bartimäus, keinen Stock, keine schwarze Sonnenbrille sicherlich. Aber ich glaube, man hat auch damals erkennen können, dass einer blind ist. Vielleicht an der Pupillenart, die irgendwie getrübt aussieht oder dass er durch die Gegend läuft mit Händen nach vorne, ich weiß nicht. Ja, wird aufgefallen sein. kannten die Leute ja auch. Und der Blinde hat ja auch nicht so da am Wegesrand gesessen, schweigend und so ein Schild gehabt, ich suche irgendwas, sondern der hat sich ja bemerkbar gemacht. Der hat ja geschrien. Der hat nach Jesus gerufen und gesagt, hey, hilf mir, ich brauche Hilfe. Ich will, dass du mich heilst. Und da steht so dieser schöne Satz da in der Bibel, Sohn Davids, Jesus erbarme dich meiner. Aber wie stellt ihr euch das vor? Der sitzt da, Sohn Davids, Jesus erbarme dich meiner, Dankeschön. Und das war's. Nein, der hat das wiederholt. Der hat da richtig Rabatz gemacht. Der hat die ganze Menge zusammengeschrien, dass sie sich aufregen mussten und sagen, jetzt hör mal endlich auf, hier rumzuschreien. Das ist so ein Satz, der es zusammenfasst, worum es im Kern geht. Aber der hat wahrscheinlich da Bände geschrien, ja, was er braucht, was er will, dass er Hilfe braucht, dass Jesus sich erbarmen soll. Der hat nicht aufgehört, der hat richtig laut gemacht. Er hat so laut und nervig gebrüllt, dass eben die Menschen sich darüber aufgeregt haben, die netten, frommen Leute. Und nicht wollen, dass er weitermacht damit, weil es so störend ist und so laut ist. Und er hört da nicht auf, als sie das sagen. Er macht, so heißt es, er schrie umso mehr. Er legt noch einen Zahn zu. Er dreht noch mehr auf und schreit noch lauter. Und Jesus hat das gehört, mit Sicherheit. Denn er sagt schließlich, als er stehen bleibt, ruft ihn. Er sagt nicht, was ist da hinten los? Ich höre ein entferntes Schreien oder sowas. Nein, er sagt, er ruft ihn her. Der weiß, da ist einer, der was von ihm will. Das hat er mitbekommen. Und ich meine, selbst wenn das alles nicht so offensichtlich wäre, Jesus ist Jesus. Der kennt das Herz der Menschen. Der kennt diesen Menschen schon, bevor er ihm begegnet und weiß, was er braucht. Und trotzdem stellt er diese Frage, was willst du, dass ich dir tun soll? Warum? Warum diese Frage? Ist die nicht überflüssig, Jesus? Muss das sein? Ist das nicht unnötig? Einfach schnell heilen, fertig? Aber nein, er fragt das. Aber irgendwie denke ich mir inzwischen, wenn ich darüber nachdenke, so ungewöhnlich mir die Frage erstmal vorkommt, eigentlich ist sie total normal. Und vielleicht das Sinnvollste, was Jesus da gerade machen kann in der Situation. Es ist genau richtig, wenn ich mir hier bewusst mache, dass da zwei Personen miteinander reden auf Augenhöhe und nicht nur irgendeine Wundergeschichte abgespult werden soll. Was willst du, dass ich dir tun soll? Und ich finde es umso genialer, dass die Frage in diesem Text auch drin steht. Ich habe ja schon bei den Sprüchen von Bartimäus gesagt, dass es eine Zusammenfassung ist, dass der wahrscheinlich mehr geredet hat als dieses paar Wörtchen da. Aber das Wesentliche kommt in den Text rein. Das ist wichtig, dass wir das hören und lesen können. Und da gehört diese Frage dazu. Was willst du, dass ich dir tun soll? Hätte man weglassen können? Einfach, und Jesus heilte ihn? Ist aber nicht so. Die Frage gehört dazu. Die Frage ist bedeutsam. Und ich glaube, dass Jesus diese Frage stellt, obwohl sie eigentlich nicht gestellt werden müsste, obwohl sie eigentlich ganz normal ist, weil wir diese Frage brauchen. Wir brauchen diese Frage, davon bin ich überzeugt. Diese Frage und was dahinter steckt, was damit verbunden ist, das ist wichtig für uns. An anderer Stelle sagt Jesus, Gott weiß schon, was wir brauchen, bevor wir bitten. Er weiß es schon. Und trotzdem sagt er, bittet, so wird euch gegeben. Trotzdem fordert er uns auf, dass wir unsere Bitten vor Gott bringen sollen. Und trotzdem kommt diese Frage, was willst du, dass ich dir tun soll? Oder anders formuliert, was willst du von mir? Die Frage ist wichtig, obwohl Jesus schon die Antwort weiß. Und ich glaube, wir sollten diese Frage öfter hören und öfter stellen und auch beantworten. Denn meine Erfahrung ist, dass wir diese Frage zu selten stellen. Aber warum brauche ich diese Frage? Was willst du von mir? Was willst du, dass ich hier tun soll? Eigentlich ist es ganz einfach und fast schon lächerlich, wenn ich es sage. Ich sage es trotzdem. Damit wir wissen, was wir voneinander wollen, was wir voneinander brauchen, was wir voneinander erwarten. Aber wir sind oft Meister darin, merke ich, in meinem bescheidenen Leben und meinen Erfahrungen, die ich so gemacht habe bisher, wir sind echt Meister darin, oft um den heißen Brei herumzureden und eher so unausgesprochene Erwartungen im Raum wabern zu lassen und Befürchtungen zu pflegen, irgendwelche Fantasien darüber, was der andere denken oder wollen oder tun könnte, vielleicht. Aber wir sprechen nicht drüber. Schade eigentlich. Wenn Jesus fragt, was willst du, dass ich dir tun soll, dann drückt das für mich Respekt aus, fürs Gegenüber. Jesus übergeht den Gesprächspartner nicht und sagt, ich weiß eh schon, was du brauchst, muss gar nicht sagen, Dummerchen, Heilung, zack, zack. Nein, er wertschätzt sein Gegenüber. Er sagt, ich gehe auf dich ein, ich will wissen, was du möchtest. Du bist ja intelligent, du bist ja nicht ein Stein oder sowas. Du kannst ja selbst sagen, was du möchtest. Du weißt es doch, du denkst doch nach. Und er gibt den Anstoß, sich eben klar zu werden, was man eigentlich will von ihm. Bei Bartimäus ist es recht einfach wahrscheinlich, wenn man blind ist, will man sehen. Aber manchmal ist es ja auch nicht so klar für einen selbst. Weiß ich immer, was ich gerade von Jesus will? Was ich wirklich will? Was ich wirklich brauche? Wenn mir jetzt sagen würde, du hast einen Wunsch frei, Dominik, dann würde ich, was ist denn eigentlich gerade wirklich wichtig für mich? Was ist gerade wirklich dran? Was brauche ich gerade wirklich? Was fehlt mir gerade wirklich? Ich will jetzt ja nicht das für einen Lolli verschwenden, diesen Wunsch. Ja? Also, das wäre ja schade irgendwie. Auch wenn ich vielleicht gerade einen Lolli essen möchte. Keine Ahnung. Ja? Jesus fordert mich heraus mit der Frage, was willst du, dass ich tun soll, nachzudenken, was ich eigentlich möchte. Und außerdem gibt Jesus mit der Frage der Person, mit der er spricht, die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden, indem die Person eine Bitte aussprechen kann. Und im Grunde genommen, das ist wieder mit Respekt verbunden, fragt Jesus um Erlaubnis. Wenn ich ihn bitte, dann darf er tun, ohne mich zu übergehen. Und ich glaube, dass Jesus diese Frage auch stellt, weil es bei einem reifen Miteinander auf Augenhöhe genau darum geht, auszusprechen, was man sich vom anderen wünscht, was man erwartet oder erhofft und nicht darauf zu warten, dass der andere schon selbst drauf kommt oder es errät oder sowas. Ich will diese Frage öfter stellen. Ich will öfter fragen, was willst du von mir? Und ich will öfter auch sagen, was ich von dir möchte. Selbst wenn du mich nicht fragst danach. Weil ich eben oft nicht weiß, was du wirklich brauchst. Weil ich eben oft nicht weiß, was du wirklich willst von mir. Und vielleicht bin ich als Mann da besonders gefährdet, zumindest so stereotypenmäßig, ne, dass ich direkt mal eine Lösung im Kopf habe, wenn man über irgendwas redet. Willst du vielleicht gerade gar nicht von mir? Vielleicht magst du nur mal hören, hey, verstehe ich. Krass, was du da erlebt hast. Ich will dich fragen, was du von mir möchtest, weil ich dich respektiere und wertschätze. Und ich will dich fragen, um dich herauszufordern, nachzudenken, was du eigentlich wirklich brauchst gerade, was dir eigentlich gerade wirklich wichtig ist, was ich dir tun soll. Und genauso wichtig, ich will dir sagen, was ich von dir will. Gerade wenn du mal vergessen hast, mich das zu fragen. Vielleicht erinnert euch an die Geschichte von Toto am Anfang, in der Kindergeschichte. Vielleicht hast du darüber gelächelt und gedacht, so ja, kleine dumme Affen, man kennt sie ja, ne? Jeder kennt einen. Oder vielleicht ist dir eine ähnliche Situation eingefallen und dachtest so, ja, das könnte ich sein. Vielleicht keine Sandburg, aber irgendwas anderes. Mhm. Warum sagen wir nicht, was wir wollen? Warum sagen wir es nicht? Vielleicht kennst du das auch. Du hast eine gute Freundin, einen guten Freund und ihr verbringt viel Zeit miteinander. Das ist richtig toll, richtig schön. Und irgendwann kommt jemand anders. Ein neuer Freund, eine neue Freundin für deinen Freund, deine Freundin. Und mit der Person wird jetzt auch Zeit verbracht. Und du bist so ein bisschen eifersüchtig. Oder hast ein bisschen Angst, dass dir was verloren geht. Dass du den Kontakt mit deinem Freund, deiner Freundin verlierst oder da, dass das weniger werden könnte. Aber statt es zu sagen, bist du eingeschnappt. Ziehst dich zurück. Oder machst die andere Person so ein bisschen schlecht. So, mit dem hängst du ab, der ist doch, das ist komisch. Da hast du mal gesehen, was er für Schuhe trägt und sowas. Ah, ich weiß nicht genau. Warum sage ich es nicht? Oder geht es mir wie Toto und mich hat jemand verletzt und ich denke so, er müsste sich jetzt entschuldigen bei mir. Ich warte mal drauf. Eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen, fünf Wochen. Und immer wenn ich die Person sehe, geht so das Messer in der Tasche auf. Das regeln wir noch. Ja. Aber die Person hat es gar nicht gemerkt vielleicht und entschuldigt sich nicht. Und ich werde richtig bitter und wütend und da stauen sich Dinge auf und irgendwann platzt es vielleicht raus und ich hau dir einen vor den Kopf. Also was auch immer. Ja. Warum? Weil ich nicht drüber geredet habe, was ich mir wünsche, was mir passiert ist. Oder ich wünsche mir irgendwas, ich sehne mich nach etwas und ich denke, das muss doch offensichtlich sein. Schau mich an, ich sehe doch so bedürftig gerade aus. Du musst doch sehen, dass ich gerade was brauche. Ja, musst mir doch von den Augen ablesen können. Aber ich mache den Mund nicht auf und der andere checkt es eben nicht. Der kann es eben nicht an meinen Augen ablesen oder an meiner Körperhaltung, keine Ahnung, dass ich gerade irgendwas Bestimmtes brauche. Oder diese Haltung, da musst du selbst drauf kommen, sage ich nicht. Rate mal. Ja. Kennt ihr die Geschichte vom alten Ehepaar am Frühstückstisch? Die teilen mal die Brötchen, er schneidet die auf und sie kriegt immer die obere Hälfte, er immer die untere Hälfte. Und irgendwann sagt sie so, weiß ich, sie ist 60, 70 Jahre alt, sagt sie so, du, ich hätte eigentlich viel lieber die untere Hälfte. Und er sagt, ich hätte eigentlich viel lieber die obere Hälfte. Aber ich dachte, dass du die vielleicht auch lieber magst, so wie ich, und ich wollte sie dir immer schenken. Ja, und ich dachte bei dir das andersrum. Ah, sie lachen drüber und ab jetzt ist es andersrum und sie sind noch glücklicher als vorher. Es ist eine lustige kleine Bagatellgeschichte, aber sie macht was deutlich. Rede drüber. Sag doch, was du willst. Und oft geht es ja nicht nur um Brötchenhälften, sondern um wichtigere Dinge, die das Leben schön oder auch sehr schwer machen können. Ich weiß nicht, was du willst. Du weißt nicht, was ich will. Aber ist doch so klar. Ist doch Allgemeinwissen. Habe ich doch vor 5,5 Jahren einen Nebensatz erwähnt. Musst du doch noch wissen. Nein, habe ich dummerweise vergessen. Tut mir leid, ich bin nicht perfekt, aber ihr versteht, was ich meine. Lasst uns drüber reden. Sag doch, was du von mir willst. Und ich sag dir, was ich von dir will. Ja. Wir sind eben verschieden. Wir können eben nicht so gut von Augen ablesen. Und wir brauchen es, dass wir miteinander reden. Sonst kann uns das Leben echt schwer machen.
Wir Frauen erwarten das auch.
Echt? Wirklich? Habe ich jetzt nicht sagen? Also wenn du das sagst, kann sein, dass es... Nein, ist bei Männern aber auch manchmal so. Also, ne, ja. Aber ich meine, das mag so ein bisschen, ne, so Verteilung sein bei den Geschlechtern, aber auch andersrum klappt das ja. Ne? Also, oder eben auch nicht, ne? Aber... Ja, man kennt so seine Schwächen manchmal oder seine Eigenheiten. Ne? Genau, also so rum oder so rum. Ne? Es funktioniert wunderbar, sich aneinander vorbeizureden und zu leben oder eben was zu erwarten. Und das ist ja auch schön, ne? Wenn man was von den Augen abgelesen bekommt, ist ja toll. Und wenn man sich gut kennt und auch schon mal drüber gesprochen hat, geht das vielleicht auch irgendwann mal. Ne? Das ab und zu mal klappt, ist super. Ne? Aber wenn ich es immer erwarte, schon ab Tag 1 am besten, ja, schwierig. Wird wahrscheinlich nicht klappen. Ne? Lieber mal drüber reden und dann kommt das andere wahrscheinlich auch mal. Ich glaube, dass so eine gesunde Beziehung davon lebt, dass wir miteinander reden darüber, was wir wollen, was wir brauchen, was wir voneinander erwarten. Es klingt simpel und wahrscheinlich banal, aber es ist total wichtig und wir machen es oft nicht. Das ist meine Erfahrung zumindest.
Hast du das auch gehört?
Ja, genau. Beschränkt sich nicht nur auf Paare, nicht nur auf alte Ehepaare oder junge Ehepaare. Auch auf Freundschaften gilt das, trifft es zu, auf Familien und auch auf die Gemeinde. Total wichtig, ja. Frage ich da oft genug, was willst du eigentlich von mir? Was brauchst du eigentlich gerade? Oder haue ich dir meinen Segen um die Ohren oder meinen Text oder meinen guten Rat oder was auch immer mir gerade einfällt, was ich dir gerade geben könnte? Und du denkst so, ja, danke, aber nein, brauche ich nicht. Besser wäre gerade ein Stuhl gewesen. Ich weiß nicht, also was auch immer du brauchst, ne? Ich muss fragen. Oder wie oft geht das, was ich tue, an dir vorbei, weil ich eben nicht weiß, was du willst, was du brauchst? Und auf der anderen Seite, wie oft gibt es Frustration, Missverständnisse und verhärtete Fronten, weil ich nicht gesagt habe, was ich erwarte, was ich mir wünsche, was mir wichtig ist, weil ich dachte, es ist doch klar und mich dann ständig verletzt fühle. Ich hoffe, dass es bei euch nicht so ist, zumindest nicht so krass. Aber ich glaube, wir haben alle noch Luft nach oben, oder? Da können wir noch wachsen drin. Ist ja auch was Schönes, wenn man wachsen kann, ne? Ich will weniger meinen und denken, dass ich wüsste, was du wahrscheinlich gerade brauchst, denkst, meinst und mehr fragen. Ich will mir Klarheit schaffen. Was willst du von mir? Und hör mal, das wünsche ich mir gerade von dir. Das ist mir wichtig in der Gemeinde, im Gottesdienst. Was ist dir wichtig? Das brauche ich in meiner Lebenssituation gerade. Was brauchst du eigentlich gerade? Lass uns drüber reden. Ich wünsche mir das für die Gemeinde, dass wir klar, direkt und liebevoll miteinander reden. Dass wir uns nicht an unausgesprochenen Erwartungen und unausgesprochenen Verletzungen und unausgesprochenen Wünschen aufreiben, sondern wirklich miteinander sprechen, miteinander reden, offen und ehrlich und liebevoll. Weil ich eben meistens nicht weiß, was du gerade brauchst und willst und du auch nicht von mir wahrscheinlich. Jetzt habe ich viel über uns geredet. Was wir wollen und tun könnten und wie wir reden sollten vielleicht. Aber In der Geschichte, in dieser Begebenheit ist es ja Jesus, der die Frage an den Menschen stellt, der die Frage auch mir stellt letztendlich. Was willst du, dass ich dir tun soll? Was willst du, dass Jesus dir tun soll? Hast du einen Wunsch auf dem Herzen? Weißt du das? Oder bist du dir gar nicht sicher? Du weißt es. Gut, ja. Dann lass uns ihm das sagen. Lass uns sagen, Jesus, ich will von dir Folgendes, ich brauche Folgendes von dir. Und lass uns daran glauben, dass er es auch tun kann. Dass er nicht fragt aus Jux und Dollerei, sondern weil er uns was schenken möchte. Und nicht nur irgendein Trostpflaster, nicht nur irgendeinen Blindenstock oder einen Blindenhund oder eine Ampel vor der Tür, wo man dann drücken kann, das piept oder sowas für Bartimäus. Nein, dass ich sehen kann, dass ich geheilt werde. Lasst uns da mit Glauben an Gott herantreten und sagen, Gott, ich will wirklich das Gute, was ich mir wünsche, das Große, das Richtige. Und ich glaube, dass du das gut findest, wenn ich da mutig bin und dich darum bitte, Vater. Und dass du das siehst und hörst und bereit bist, Wunder zu tun und groß zu wirken. Ich will sehend werden. Amen.